D-Radio Wissen.
Hallo, ich bin Jan Böhmermann. Ich mache was mit Medien und bin so medienkompetent, dass ich mich nur über Telefon bei Ihnen melden kann. Bam!
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Bonsoir, Monsieur Dame.
Und Herr Pähler.
Ich grüße Sie und Ihnen.
Bam. Oder so. Jan Böhmermann über junges Fernsehen.
Bling, bling, der Papst, sein Bischof und die Rolle der Medien.
Boom, Mobile als Herausforderung für Online-Journalismus.
Das sind unsere Themen in der Redaktionskonferenz heute am 24. Oktober 2013, in der wir was mit Medien machen.
Die erste Meinung
kommt heute vom FAZ-Medienredakteur Michael Hahnfeld. Ich glaube, er hält nicht viel vom geplanten Jugendkanal von ARD und ZDF im Fernsehen. In der FAZ schreibt er, Zitat, wenn wir tippen sollten, welches Programm Jugendliche garantiert nicht einschalten, dann wäre es ein Programm, auf dem das Etikett Jugendkanal prangt.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Also ich wäre da, um ehrlich zu sein, gar nicht so pessimistisch. Und ich würde Jugendliche auch gar nicht als so oberflächlich einschätzen. Ich denke nämlich, dass die Jugend in erster Linie eigentlich nicht nach dem Etikett geht, das ein Sender möglicherweise trägt, sondern vielmehr nach den Inhalten des Programms, ja auch der Anmutung, dem Gefühl, das man eben hat, wenn man einen solchen Sender anschaut und das, was man mit diesem Sender verbindet. Das ist meiner Meinung nach das, wovon die Jugend abhängig macht, ob sie einen Sender cool findet oder eben nicht. Nehmen wir zum Beispiel mal das Radio als Vergleich. Ja, da gibt es ja seit Jahren eine ganze Reihe von Jugendradiokanälen, die ziemlich erfolgreich laufen. Das Ding, UFM und viele andere. Diese Radiosender sagen ja auch nicht ständig, hey, hört her, wir sind ein Jugendsender. Sie sind es einfach, wegen ihrer Inhalte, ihrer Musik und natürlich dem Feeling, das sie verbreiten. Und ich glaube, genau darüber wird sich am Ende auch entscheiden, ob ein Jugendsender von ARD und ZDF Erfolg hat oder nicht.
Was mit Medien, das Medienmagazin bei D-Radio Wissen.
Ja, wenn der Trailer ja zu einer neuen Fernsehsendung auf YouTube 27.000 Mal abgerufen wird, dann ist das erstmal für sich genommen ganz schön beachtlich. Und wenn das aber sogar gleich mehrere Trailer zum gleichen Format schaffen, ja, dann fragen wir uns zu Recht, was steckt eigentlich dahinter? Hinter diesem ZDF Neo, das ZDF Neo Magazin, die neue Sendung von und mit Jan Böhmermann. Nächsten Donnerstag geht's da los um 23 Uhr. Und was wir an diesem Jan Böhmermann spannend finden, der Kerl, der macht sich ja echt viele Gedanken über Medien. Und genau darüber haben wir mit ihm gesprochen. Und wir wären nicht was mit Medien, wenn wir da nicht auch gleich einen Service für euch mit eingebaut hätten. Denn Jan Böhmermann, der gibt ja gerade überall Interviews und wir haben uns gedacht, wir verhelfen euch zu eurem Interview mit Jan Böhmermann. Also ladet im Anschluss die MP3 von dieser Sendung runter. Wir nehmen gleich mal ein vorgefertigtes Interview mit ihm auf. Und dann könnt ihr einfach unsere Fragen aus diesem Interviewset rausschneiden und dann eure Fragen mit den Antworten von Jan Böhmermann wieder zusammenschneiden. Und fertig ist euer Powered by D-Radio Wissen Jan Böhmermann Interview. Tolle Idee, oder? Daniel hat mit Jan Böhmermann gesprochen und sagte zunächst, glaube ich, so etwas wie Hi.
Moin, na, wie geht's?
Alles gut. Ich habe hier noch die Fragen von Martin Sonneborn liegen. Sonneborn rettet die Welt.
Ja, hat er die Welt denn jetzt gerettet?
Ich glaube nicht. Weil die Leute wollten nicht aufhören, am Wochenende in ihre Dacia zu fahren. Ich glaube, das ist das Zielpublikum von Martin Sonneborn, oder?
Nein, ich glaube, weil er nicht im Hauptprogramm lief. Im Hauptprogramm hätte er die Welt gerettet. Aber jetzt bei Neo kriegt es halt leider nur die Hälfte mit.
Ah. Wir wollen gerne unseren Hörern einen Gefallen tun, weil das ja cool ist, ein Interview mit Jan Böhmermann zu machen, haben wir uns überlegt.
Ja.
Dass wir jetzt so ein Kit mit dir aufnehmen. Wir stellen so Fragen und die Hörer können dann deine Antworten rausschneiden und dann ihre Fragen so drum packen.
Super, super. Das geht bestimmt viral geil ab, so ein Kit.
Ja, wollen wir das mal gerade so. Also ich habe hier so 4, 5 Fragen.
Ja, gerne.
Erstmal, die machen wir dann und dann hinterher habe ich dann auch nochmal was.
Ich kann auch alle Buchstaben einfach einsprechen, dann können die Leute sich auch ihren Namen zusammenschneiden aus den Buchstaben.
Jan-Siri Böhmermann?
Ja.
Fände ich cool.
Ja.
Aber ich fange erstmal an mit einer Begrüßung, so eine typische Begrüßung, die dann kommt. Ja, hallo.
Hi, na, wie geht's? Oh, endlich mal ein Interview mit dir, toll.
Schön, dass du hier in hier durchschnittliche deutsche Stadt einfügen bist. Wie gefällt's dir hier bei uns in hier durchschnittliche deutsche Stadt einfügen?
Super, die Fußgängerzone, was ganz Besonderes mit Nordsee und ein bisschen Kunst von regionalen Künstlern. Dann ist noch ein Deichmann da, kaum zu glauben, Markenschuhe so günstig. Dann gibt's einen Footlocker und eine Stadthalle und einen Bahnhof, der leider im Krieg zerstört wurde, aber jetzt mit Mühe und Not dann doch ganz schön wieder aufgebaut. Ganz toll.
Was ist das ZDF Neo Magazin?
Das ist eine Unterhaltungssendung für junge Leute, für 14-Jährige, 14- bis 49-Jährige, die Bock haben, einfach mal richtig krass abzulachen. Es ist entweder lustig, also das ist ein Must-Have, aber es gibt auch als Good-to-Have ein kleines bisschen Anspruch, aber es ist ein Good-to-Have, muss nicht sein. Ich würde sagen, es ist eine Late-Night-Show, wenn nicht dieser Begriff so furchtbar belastet wäre und die Sendung nicht nur einmal die Woche laufen würde. Ein Moderator, ein bis zwei Gäste, der erste Gast wird übrigens Olli Welke sein, der wird mir dann bestimmt erzählen, wie das hinhaut, eine eigene erfolgreiche Sendung im ZDF an den Start zu bekommen. Hat er ja geschafft mit der Heute-Show. Und dann bewegen wir uns gästemäßig so zwischen David Garrett, Gina Lisa, Lars Eidinger, Fettes Brot, Alice Schwarzer und Jean Pütz. Und gucken mal, ob es lustig wird. Ziel ist, wir, also das Team hier von der Bild- und Tonfabrik und ich, wir müssen es lustig finden. Und wenn das geschafft ist, und das ist die schwierigste Aufgabe, weil wir sind sehr kritisch und finden sonst nichts lustig, dann ist alles andere nur Bonusmaterial.
Jetzt hast du die Fragen 3 und 6 schon mitbeantwortet. Aber
ja,
egal.
So.
Und das waren auch mehr als 30 Sekunden. Aber das kriegen wir hin.
Wenn Frage 4, die nach meiner Körbchengröße ist, Doppel-A.
Frage 4 war, warum sollte ich künftig mich donnerstags um 23 Uhr vor das Gerät packen, was meine Eltern Fernsehen nennen?
Muss man gar nicht. Also ich mache das ja auch nicht. Man muss dann arbeiten. Ich mache da die Late Line, während ich dann die Sendung auf ZDF bei ZDF Neo sehe. Ich gucke es mir am nächsten Tag oder um 1.30 Uhr, wenn ich fertig mit Masturbieren bin, halt auf dem Smartphone an. Geht ja auch. Mediathek, tolle Apps vom ZDF.
Frage 7. Warum gibt es nicht mehr Roach und Böhmermann?
Weiß ich gar nicht so genau. Also mal ganz im Ernst, die Sendung ist ja auch am Tag nach der Absetzung dreimal besser gewesen, als sie jemals zu Lebzeiten war. Diese konzeptionelle Provokation, rausgehen, improvisieren mit 5 Leuten, das funktioniert bestimmt, hat bestimmt super, war eine tolle Sendung, aber ich glaube, spätestens, wenn wir die Sendung noch ein halbes Jahr weitergemacht hätten, hätten die Leute ab Mai angefangen zu grummeln und gesagt, sag mal, nur rausgehen und irgendwelche Scheiße labern, das kann ich auch. Und ja, die Haltung von Rusch und Böhmermann und den Geist und die Art, wie wir Fernsehen sehen, die meisten sind noch zusammen. Also der Sender ist noch da, die Produktionsfirma ist noch da und einer der Moderatoren. Das gibt's ja weiterhin, aber wir wollen es mal in eine etwas nachhaltigere Form bringen. Ich habe schon Bock, nicht die ganze Zeit zu sagen, wir wollen mal was Neues machen und irgendwie Fernsehen neu, neu, neu. Da muss man auch irgendwann mal eine Fernsehsendung machen und das ist jetzt der Versuch.
Was für Promis haben schon zugesagt?
Olli Welke ist der erste Gast und alle, die ich vorhin schon aufgezählt habe. Von David Garrett über Ali Schwarzer bis hin zu Lars Eidinger, Jean Pütz, Fettes Brot, Gunter Gabriel, Gina Lisa und Mola Adebisi. Also es kommen alle.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, weiter so und jetzt wieder Hand in die Hose und ab zu YouPorn.
Super. Dann jetzt können für unsere Hörer das Interview da rausschneiden. Ich glaube, das passt sehr schön. Was mich eigentlich
ganz kurz mal eben noch als Service, Leute können sich dann gerne aus den folgenden Buchstaben ihren eigenen Namen noch zusammenschneiden.
Ja.
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Komma, Punkt, Doppelpunkt, Semikolon, Unterstrich, Bindestrich, Tilde.
Wäre noch toll.
Ö, Ü, S, Z, scharfes S.
Super, dann kriege ich das mit Herrn Perler auch noch hin.
Gerne.
Mich würde aber viel mehr interessieren, welche Gäste haben denn bisher schon abgesagt?
Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Ich werde nur über die Zusagen informiert, damit ich nicht Depri bin.
Ah.
Ich kriege das ja gar nicht mehr so mit. Mittlerweile werden hier so echt schon diktaturähnliche Strukturen eingeführt in der BTF. Der Künstler wird nur noch über das Nötigste informiert, um ihn nicht zu sehr zu belasten. Das führt dann irgendwann dazu zu so einer Gaddafi-Gottschalk-artigen Entfremdung vom eigentlichen Arbeiten, weil man wirklich gar nicht mehr weiß, was eigentlich Sache ist und die Leute einem nur noch die positiven Sachen Michael Jackson-mäßig so mitteilen. Das habe ich mir aber explizit so gewünscht.
Ich habe nur gesehen, dass da erstmal eine Absage von Kai Diekmann über deinen Twitter-Stream lief.
Ja, aber ich glaube, es ist bezog sich nur auf eine Absage für die erste Sendung.
Ach so.
Wir fragen einfach jede Woche weiterhin an. Kai Diekmann hat nämlich bereits als öffentliche Figur, das weiß er vielleicht nicht, aber jetzt weiß er es, Digitalspartenrelevanz erreicht. Und an dieser Stelle sei mal eins gesagt, wer mit ZDF Neo nach oben fährt, fährt mit ZDF Neo auch wieder nach unten.
Ich dachte, dass es auch ein spannender Gast für dich ist, weil ich habe da so eine gewisse Gemeinsamkeit bei euch feststellen können. Ich glaube, ihr habt enorme Lust, mit Medien zu spielen. Also so nach dem Motto, ich ziehe hier an einem Strang und guck mal, wer sich am anderen Ende bewegt, strauchelt oder gar umfällt, oder?
Ja, naja, nur bei uns ist es eher ein spielerisches Interesse und bei Herrn Diekmann ist natürlich das knallharte Kommerzinteresse, was dahinter steht, ne? Und das ist bei uns was anderes. Wir sind eine öffentlich-rechtliche Fernsehsendung. Bei uns ist nichts anderes als Entertainment Sinn und Zweck all unseres Schaffens. Und da... Ja, das ist natürlich auf der anderen Seite viel Kommerz. Da habe ich nichts mit Mut.
Aber trotzdem sagst du, hey, ich möchte was ausprobieren. Man muss mal ein bisschen auch was machen, mal das Fernsehen ein bisschen neu erfinden, wenn das so ein bisschen durchschimmert. Als du in dem Trailer selbst dir die Frage gestellt hast, ja, warum mache ich eigentlich noch Fernsehen, ist die Antwort, naja, weil ich es kann, natürlich legitim. Aber was steckt für dich persönlich so wirklich dahinter?
Fernsehen Fernsehen zu machen. Mhm. Naja, also zum einen, ich meine, ich bin mit Fernsehen aufgewachsen und Fernsehen ist ein tolles Medium. Es ist Geld da, es gibt Sendeplätze, es gibt genug Sender, es gibt Möglichkeiten, coole Sachen zu machen. Aber es gibt wenig Sachen, die wir gerne gucken. Also wir im Sinne von meinem Freundeskreis und ich, Leute in unserem Alter mit unserer Entertainment-Sozialisation. Wir müssen nicht Breaking Bad 3 Jahre später auf Arte Overvoiced uns angucken. Wir können es einfach am Tag, nachdem es gelaufen ist, über einen iTunes-Store runterladen. Und viele, ich würde mal behaupten, 100.000 andere machen das auch so. Und warum gibt es im Fernsehen nicht Unterhaltungsinhalte, die uns unterhalten, wie uns so ein Format unterhält? Oder wie uns ein Format wie, keine Ahnung, Conan, Jimmy Fallon, die Daily Show, der Colbert Report, Letterman letztlich, Unterhaltungsproduktionen, auch wie Schmidt zum Beispiel oder früher mal Raab uns unterhalten. Also warum kann man nicht einfach eine Unterhaltungssendung machen, die auch wirklich unterhält? Und da muss man nicht immer sich irgendwie 1000 neue geile Konzepte ausdenken und nochmal Leute zum Millionär machen, sondern vielleicht ist das Progressive auch einfach mal eine Besinnung aufs Wesentliche. Also zu sagen, was ist eigentlich der Kern von Unterhaltung? Und da sind wir relativ schnell darauf gekommen, man muss sich einfach Mühe geben und hinsetzen und sich genug Sachen überlegen, die man gut findet. Und wenn man selber vor Lachen auf dem Boden liegt in der Vorbereitung und das noch handwerklich sauber umsetzt, was ja heutzutage mit Blick auf Promi Big Brother auch nicht mehr selbstverständlich ist, dann ist man schon weiter als viele andere Produktionen.
Dafür ist aber an sich erstmal das Fernsehen doch nicht zwingend nötig, oder? Oder vielleicht, um einfach nur den Platz in einer guten Mediathek zu bekommen, und dann auch noch natürlich das Budget für so eine Produktion.
Ja, nee, nicht natürlich, sondern das ist essentiell. Man braucht, um gute Sachen herzustellen, auch ein gutes Budget. Und zwar nicht, weil man irgendwie in 7 Mercedes durch die Gegend fahren möchte, sondern weil man einfach Sachen kosten, einfach Geld. Allein ein Dreh mit, keine Ahnung, 12 Statisten kostet dich, auch wenn am Ende nur 30 Sekunden rauskommen, locker mal schnell 7 oder 8.000 Euro. Und das geht eben nicht, wenn du Waititi-Budget hast. Das geht eben nicht refinanziert über ein paar Google-Ads oder so, über irgendwelche Klicks oder Werbung. Das funktioniert nur mit Fernsehbudgets. Und wenn du Unterhaltung machen möchtest, die auf einem vernünftigen Niveau funktioniert, brauchst du dafür Kohle. So, das ist leider eine Erkenntnis, die mir auch relativ spät kam, aber es ist nun mal so. Und das Zweite, was man braucht, ist Leute, die Bock darauf haben, das zu machen und die das ernst nehmen. Also ich meine, wie man Unterhaltung ernst nehmen kann. Natürlich ist das alles nur Quatsch und keiner braucht es eigentlich. Aber wenn man das macht und wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, muss man das machen. Und dann muss man das eben auch annehmen und sagen, okay, dann geben wir uns immer so lange Mühe, bis wir ein Produkt haben, was wir beim Sender abgeben, mit dem wir zufrieden sind. Und nicht nur zufrieden sind, sondern wo wir sagen, das ist das Bestmögliche, was wir jetzt gegeben haben. Und dann mal gucken, was passiert.
Das ist, glaube ich, ganz interessant, was du da beschreibst. Ich habe mir gerade noch mit einer Kollegin den Trailer angeschaut und sie meinte, ich gucke die Sendung jetzt alleine deswegen, weil die so gaga ist, nur aus dem Grund. Das macht Spaß. Ich glaube, das ist, glaube ich, dieser Funke der Leidenschaft, der da schon gleich vielleicht bei ihr auch übergesprungen ist. Fehlt dir das zu sehr bei den anderen neuen Medienproduktionen, die wir jetzt häufig immer um die Ohren bekommen
werden? Ganz im Gegenteil. Es können ruhig alle Medienproduktionen so weitermachen. Wenn wir das nicht machen, ist das unser strategischer Vorteil. Da denke ich jetzt als Produzent. Alle anderen brauchen sich gar nicht ändern. Wenn wir das einfach so machen und wir einer der wenigen sind, ist das umso besser für uns. Haha!
Wir sagen es keinem weiter.
Ich glaube, solche Sachen setzen sich durch. Wenn man eine Ahnung davon hat oder glaubt, eine Ahnung davon zu haben und Sachen macht, die einem selber Spaß machen und das mit Mühe und Ehrgeiz und ja Energie macht und das nicht einfach so und nicht einfach nur rausgeht und einfach mal guckt und sich auskennt, dann glaube ich, gelingt sowas. Und das ist einfach oft eine Frage der Zeit. So, weißt du, wenn Leute das ohne Talent und ohne irgendwie Gehalt, nur durch reine Penetranz schaffen, was meinst du, wie das denn erst gelingen kann, wenn das Leute schaffen mit Penetranz und was dahinter? So, dann droht die Nachhaltigkeit und das wäre das Beste, was passieren könnte. Wenn noch mehr Leute, die irgendwie was auf dem Kasten haben oder zumindest glauben, das zu haben und eine Idee davon haben, wie Unterhaltung aussehen könnte, das auch machen. So, es ist natürlich anstrengend und man darf sich, gerade wenn man sich mehr Gedanken macht, neigt man auch dazu, eher aufzugeben, aber man darf dann eben nicht aufgeben und muss einfach weitermachen und dann gelingen Dinge, die es vorher noch nicht gab, glaube ich, ist so eine Theorie.
Bevor jetzt am kommenden Donnerstag die erste Ausgabe läuft, wie viele Sitzungen hast du denn insgesamt für die neue Sendung machen müssen?
Mit wem?
Mit allen, also vielleicht von der ersten Idee bis hin vor allen Dingen mit dem Sender?
Die erste Idee wurde formuliert im Sommer letzten Jahres. Die erste Sitzung im Sender fand im Januar statt, nach dem Ende von Roche und Böhmermann, direkt, irgendwie 3 Tage später. Und dann seitdem wird jeden Tag daran gearbeitet. Und das ist jetzt nicht, also natürlich muss das natürlich alles entspannt bleiben, das ist jetzt keine Arbeit im Sinne, wie man das so kennt, dass man sich hinsetzt und böse guckt, sondern das ist natürlich einfach wahnsinnig amüsant meistens. Und wir sitzen mit vielen Leuten in Konferenzräumen und gucken uns Sachen an und machen uns lustig über Leute und am Ende von einer Sitzungswoche bleibt eine gute Idee über. So, und es hat jetzt seit Januar sitzen wir da dran und versuchen das irgendwie hinzubekommen. Und das ist natürlich immer noch, wie immer beim Fernsehen, das ist ja kein Film, du bist ja nicht irgendwann mit einem Ding fertig und dann ist das perfekt, sondern es wird natürlich imperfekt werden, es werden natürlich Schwächen haben, ist ja klar. Und dann muss man eben versuchen, von Woche zu Woche an dem Ding weiterzuarbeiten. Das ist halt das Schöne am Medium Fernsehen, dass alles im Fluss ist so und dass sich Sachen auch versenden und man dann nächste Woche die Gelegenheit hat, was Neues beziehungsweise was Altes, was nicht so gut gelaufen ist, besser zu machen.
Ich glaube, der Aufwand, eine neue Fernsehsendung zu starten, der ist gar nicht so bekannt. Kannst du uns da noch so ein paar Eindrücke geben oder vielleicht auch so ein paar Dinge, wo du selbst immer mal wieder überrascht bist, was da auf einen zukommt?
Zum Beispiel haben wir uns die Mühe gemacht, ich meine, inhaltlich kennen wir ja viele amerikanische Produktionen und das ist jetzt gar nicht so sehr, dass wir da irgendwie uns was abgucken müssen, weil wir das eh so aufgesaugt haben und das ist eine Art von Humor, wo wir irgendwie Sachen, die auch außerhalb von Deutschland funktionieren, die wir gut finden und wo man sieht, dass man auch reflektiert und offen mit den Leuten umgehen kann, ohne dass die Leute dann alle ängstlich und entrüstet und entsetzt abschalten. Und was uns interessiert hat oder was mich interessiert hat, ist, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus? Wie sind die Produktionsverhältnisse bei so amerikanischen Sendungen? Wir waren 2 Wochen in Amerika und haben uns einfach mal hinter den Kulissen mit relativ viel Aufwand da bei den Sendern reingezeckt und haben uns bei NBC mal auch über so eine normale Touristenstudiotour hinaus die Sachen zeigen lassen und haben uns ein paar Aufzeichnungen angeguckt von verschiedenen Shows und gar nicht so immer inhaltlich da irgendwie Sachen abzugucken, sondern einfach mal zu sehen, wie nehmen die denn eigentlich hinter den Kulissen, wie ernst nehmen die ihre Arbeit, wie fühlt sich so ein Studio an, welche Gedanken haben die sich gemacht beim Studiobau. Und wir haben für das Neo-Magazin hier in Ehrenfeld in Köln eine Lagerhalle uns gemietet und haben ein eigenes Studio gebaut, was eigentlich wirtschaftlich totaler Quatsch ist, also Stichwort die dümmste Produktionsfirma der Welt, das macht gar keinen Sinn, weil es einfach zu teuer ist, aber wir wollten einfach alles von Grund auf mal so machen, dass wir das Gefühl haben, dass das so sein muss. Und wir haben uns eben zum Beispiel nicht eine komplette Senderegie hier einbauen lassen von einem Dienstleister, sondern wir haben alles selber gebaut. Das ist natürlich wahnsinnig aufwendig und jetzt sitzen hier Matthias und David und Patrick sitzen da seit Mai dran, eine Regie zusammen zu zimmern. Das gibt es alles, gab es alles noch nicht vorher, was wir hier haben. Und wir haben ein Studio beim Neo Magazin, was komplett aus einer Projektionsfläche besteht, also aus einem Projection Mapping Studio. Es ist eine Sache, die eigentlich aus einer Lichtkunstinstallation kommt. Wir können quasi, es ist eine Art Greenscreen, nur eben nicht in grün, sondern in grau. Und das ist alles, wird mit 6 Full HD Beamern auf die graue, die mit einer speziellen Farbe bestrichene Fläche projiziert. Und wir können quasi ein virtuelles Studio haben wir geschaffen, was die Leute aber direkt im Studio als Zuschauer schon sehen, was nicht erst nachträglich digital drauf gemacht wird, sondern was bereits physikalisch vorhanden ist. Und das bietet einem wahnsinnig tolle Möglichkeiten und es sieht einfach gigantisch aus und das ist eine Sache, die ich noch nie im Fernsehen gesehen habe. Und wir haben also sowohl inhaltlich als auch technisch den Anspruch, Sachen zu machen, auf die wir Bock haben und einfach auszuprobieren, ob das funktioniert und wie das bei den Leuten ankommt. Und wir haben relativ viel Spaß daran, solche Sachen vorzubereiten und empfinden das auch nicht als Arbeit, sondern als ein ganz tolles Hobby, für das wir einfach, letzte Nacht hat hier ein Kollege einfach irgendwie von 11 Uhr bis heute Morgen um 7, der ist, als ich hier angekommen bin, heute Morgen um 7:30, ist der gerade rausgelaufen, gewankt im Cola-Rausch. Also die Stunden hat keiner gezählt, weil das geht auch nicht. Das ist alles, das kannst du nur machen, wenn du da nicht auf die Minute guckst oder auf die Stunde. Das ist alles wahnsinnig viel Zeitaufwand.
Was hast du denn aus den USA noch mitgenommen? Ich kann mir mal sehr vorstellen, dadurch, dass die ja bei so Formaten wie Jimmy Fallon eine sehr hohe Taktung haben, dass das schon auch ein Stück Fließbandarbeit ist, aber hast du da auch die Leidenschaft, die du jetzt selbst bei euch beschreibst, da feststellen können?
Es ging gar nicht so sehr darum, dass wir uns so viel inhaltlich da abgeguckt haben. Da muss ich nochmal sagen. Es ging wirklich, die Fragestellung war, mit der wir uns da die Termine organisiert haben, wie sehen die Studios aus? Wie ist das Gefühl, wenn du als Zuschauer im Studio sitzt? Und die Erkenntnis daraus ist zum Beispiel, dass sie das, da kommen Leute, die Wartelisten, die Gästelisten sind wahnsinnig lang. Die Leute wollen die Sendung sehen, aber auch, weil sie da was geboten bekommen. Das ist eben nicht nur die Aufzeichnung, sondern du hast ein Warm-up, was besser ist als jeder Stand-up-Auftritt bei uns in Deutschland. Und du wirst von vorne bis hinten als Zuschauer da ernst genommen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du das Gefühl, was Großartigem dabei zu sein, auch wenn es einfach nur eine Fließbandproduktion ist. Und du siehst, dass sie sich Mühe geben und dass sie versuchen, Leute zu überraschen. So. Und alleine so Studio-Esoterik, das ist dann so ein Fach, was ich mir dann ausgedacht habe danach. Du sitzt in einem Studio und es muss sich gut anfühlen. Und allein, wie lange das gedauert hat, unser Studio zu bauen. Wie viele Leute kommen da rein? Wie dicht ist das? Hängen wir das die Halle ab, damit sie kleiner ist? Was zum Beispiel ein tolles Phänomen war beim Colbert Report, das ist ein Format von Comedy Central in New York. Das Studio ist wahnsinnig klein, weil die Studios in New York, also die Immobilienpreise sind horrend und es ist einfach teuer, große Studios zu haben. Auch die bei NBC sind klein, auch das Jimmy Fallon Studio, auch das Saturday Night Live Studio ist wahnsinnig klein, eigentlich für deutsche Verhältnisse. Und hier kannst du halt bei uns auf dem Land, bei MMC, riesige Turnhallen mieten und da kannst du eben auch so Flaggscheinwerfer aufstellen und alles glitzert und da hast du noch eine LED-Wand, so groß wie ein Fußballfeld. Und das ist nicht der Ansatz in Amerika. Das machen die wirklich nur bei riesigen, großen Shows. Die haben kleine, schmutzige Sendungen, die viele Leute erreichen und Multiplikatoren erreichen, funktionieren in kleinen Zusammenhängen. Und du hast eher das Gefühl von so einem verschwitzten Comedy-Club. Und das war ganz interessant, das mitzunehmen, dass die Stimmung und das Gefühl in so einem Studio stimmen muss, sowohl für den Moderator, für das Team, als auch für die Zuschauer. Und was wir schon bei Roche und Böhmermann gemacht haben, ohne es zu wissen, dass es da auch so ist, das Team Und alles, was das Team macht, ist Teil der Performance. Die Kameraleute kommen choreografiert und schlurfen nicht einfach da so ein Studio rein, wenn irgendwann das Rotlicht angeht, sondern die kommen choreografiert mit Klamotten, die von der Produktion zur Verfügung gestellt sind, in das Studio rein. Die sind Teil des Teams und Teil des Ganzen und machen die Stimmung so, dass da irgendwas Besonderes passieren kann. Also es ist schon eine andere Art von, wir nehmen das Medium ernst. So, es ist eher in Deutschland oder bei deutschen Produktionen ist es eher so eine Wurstigkeit, so eine Schluffigkeit irgendwie. Alles, was ich jetzt so erzähle, klingt so natürlich, als würde ich jetzt, also die Latte jetzt mega hoch liegt, so ist ja klar. Natürlich ist das bei uns auch ein Prozess. Wir müssen das versuchen, wir müssen da irgendwie einen Weg finden, wie wir das herstellen können oder wie wir für uns einen Weg finden, damit umzugehen. Aber die Bedingungen, die da herrschen müssen, die sind, glaube ich, klar so. Und wir müssen das jetzt einfach mal so interpretieren, wie wir das brauchen. Und das ist alles, auch das ist natürlich alles im Work in Progress und auch da ist das noch nicht oder ist noch weit entfernt davon, perfekt zu sein. Und deswegen bin ich auch ganz froh, zum Beispiel bei Neo zu laufen. Weil im Hauptprogramm, wenn du jetzt die Bedingungen gestellt bekommst von Oliver Fuchs, dem Unterhaltungschef des ZDF, mach mal sowas wie Inka am Nachmittag und los geht's, würden wir auch scheitern. Das sind Bedingungen, mit denen wir noch nicht umgehen können und vielleicht auch nie können werden. Aber die bei Neo sind erstmal perfekt für uns.
Ich wollte gerade sagen, diese wahnsinnige detaillierte Vorbereitung, wie skalierbar das dann am Ende auch für andere Formate wäre, wenn ihr euer Team habt bei euch da in der Produktionsfirma, dass da eine gewisse Leidenschaft, vielleicht eine gewisse vielleicht auch Start-up-Mentalität da ist, das hat ja irgendwie auch seine Grenzen wahrscheinlich irgendwo, also für andere Formate, andere Sendeplätze.
Die Start-up-Mentalität ist gar nicht da, also es ist überhaupt gar keine unternehmerische Mentalität da, was manchmal zum Nachteil wird, aber was für die Arbeit von großem Vorteil ist, weil das ist das Einzige, wie wir uns abgrenzen können von anderen Produktionsfirmen. Ich sage immer so, das Bild ist eigentlich ganz schön, wir sind so ein kleiner Familienbetrieb, so ein Biobauernhof, der einfach irgendwie 14 Hühner hat und die liebevoll füttert und ein Hängebauchschwein, was schweren Herzens irgendwann zur Schlachtbank geführt wird. Und auf der anderen Seite stehen halt so Fabriken wie Endemol oder Brainpool, die dann eher Wiesenhof und Tönnies Fleischverarbeitung sind, wo vorrangig das Unternehmerische zählt. Wobei bei Brainpool, muss man schon ehrlicherweise sagen, da natürlich auch einfach eine große Innovationskraft hintersteckt mit so Leuten wie Stefan Raab, der einfach Bock hat, noch neue Sachen sich auszudenken. Aber auf der anderen Seite eben Endemol, eine Firma, die selbst wenn du denen irgendwie ein Format, was sie 10 Jahre macht, anvertraut, dann am Ende lieber aufs Geld guckt und so ein Ding umsetzt, wie Promi Big Brother, was einfach vorne und hinten nicht funktionierte, weil die Produktionsfirma einfach vergessen hat, worum es eigentlich geht, nämlich um Inhalte zu produzieren, die Leute interessiert und nicht um eine geschäftsmännische Verwaltung von Inhalten. Das machen schon Sender oder Privatsender. Als Produktionsfirma musst du, glaube ich, schon was bieten, so inhaltlich und dich abgrenzen und eine Idee davon haben, wie Fernsehen aussehen soll. Und das muss nicht richtig sein. Also es muss nicht, ich sage ja nicht, dass alles, was ich hier mit meiner großen jugendlichen Fresse immer irgendwie in Interviews sage, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist alles, jede Gegenrede ist genauso richtig wie mein Quatsch. So. Das muss nicht richtig sein, aber nur die Idee zu haben und zu sagen, so sehe ich das, ist manchmal schon hilfreich. Und vor allen Dingen dann, wenn du das machst, sich zuallererst ums Inhaltliche zu kümmern und dann ums Geschäftliche, ist leider mal so. Das ist wie bei Buchverlagen auch, da gibt es immer einen kaufmännischen Geschäftsführer und einen verlegerischen. Und in dem Spannungsfeld muss man sich irgendwann bewegen in der Produktionsfirma, einer größeren. Und wir haben das große Glück, dass wir nur aus dem Inhalt kommen. Wir sind null Start-up. Wir sind, allein, dass wir eine GmbH sind, ist schon ein großes Wunder.
Gerade wenn du dir so viele Gedanken machst um neue Formate, würde mich auch interessieren, was du zu dieser Social-TV-Geschichte sagst. Also alles muss ja social sein oder selbst beim Radio, diese ganzen Sachen, die da ausprobiert werden, da frage ich mich manchmal, ist das nicht vielleicht zum Teil auch so ein bisschen overrated?
Naja, also ich weiß, woher das kommt. Die akademisch formulierte Erkenntnis von Leuten, die nicht mit dem Digitalen aufgewachsen sind, dass man heutzutage eine engere Anbindung von Fernseh- oder linearen Inhalten an eine non-lineare Community braucht. Daher kommt ja dieser Ansatz. Das sind Leute, die sind nicht mit dem Internet aufgewachsen. Die haben nicht mit 11 die ihre ersten Rechner zusammengeschraubt, sondern die wissen halt noch, wie ein Ölwechsel am Auto geht. Die kommen aus einer anderen Generation. Und Leute wie ich jetzt zum Beispiel oder hier die Jungs und Mädels aus der Bild- und Tonfabrik, die alle irgendwie von Mitte 20 bis Mitte 30 sind, wir kommen aus einer digitalen, wir müssen das nicht lernen und wir müssen auch nicht Social TV Versuche starten, sondern wir sind von uns aus bei Twitter und bei Facebook, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir es eh sind. Ich bin ja nicht bei Twitter, weil ich denke, ich muss das machen, um irgendwie irgendwas zu promoten, sondern ich mache das, weil ich da Bock drauf habe und auch nur, wann ich Bock darauf habe, mache ich das überhaupt. Und alles andere, also jetzt die großen Social-TV-Netzwerke zu gründen und irgendwie Radiosender müssen bei Facebook sein, ja, müssen sie, aber auch nur, wenn sie das wollen und auch können. So. Und was ein schöner Ansatz und ein schöner Gedanke ist, den habe ich kürzlich mal im Rahmen von so einem MDR-Impulsforum spontan ist mir das eingefallen. Ich habe angefangen, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu arbeiten, weil mich die damalige Internetredakteurin von Bremen 4, Radio Bremen 4, 1999 als Praktikant eingestellt hat, weil sie nämlich selber keine Ahnung vom Internet hatte. Internetredakteure in den 90er Jahren waren Leute, die nicht mehr leistungsfähig genug waren für das eigentliche wichtige lineare Programm. Diese Leute haben, um es mal überspitzt zu formulieren, Menschen, die quasi aus dem redaktionellen Alltag abgestellt wurden, um dieses neue, moderne, flippige Internet mal an den Start zu bringen, waren Leute, die nicht zur Creme de la Creme der leistungsfähigen und inhaltlich gewieften Redakteure im öffentlich-rechtlichen System gehören. Diese Menschen haben die Internetredaktion der ARD und des ZDF aufgebaut. Und all das, was die verbrochen haben vor 20 Jahren, ist das, womit wir heute umgehen. Das wurde nie ernst genommen und die Leute, die nie ernst genommen wurden, wurden darauf gesetzt und haben sich darum gekümmert und haben dann so Leute wie mich da reingeholt und viele andere auch. Und das, was jetzt momentan an mangelnder Internetkompetenz bei ARD und ZDF eben nicht vorhanden ist oder vorhanden ist, um die doppelte Verleitung zu vermeiden, kommt daher, aus dieser Zeit. Und es ist immer noch nicht als Sendeweg akzeptiert. Internet ist genauso ein Sendeweg, der genauso wichtig ist wie der WDR-fucking-Sender Langenberg, wo 30 Techniker ohne zu blinzeln vor irgendwelchen Gerätschaften sitzen, um zu gucken, dass da nichts ausfällt. Und den wichtigsten Sendeweg der nächsten 100 Jahre, das Internet, der eben viel komplexer ist und viel flexibler, das wird immer noch irgendwelchen Praktikanten anvertraut oder Leuten, die man irgendwie, du hast eine Baseballmütze verkehrt rum auf, dann mach mal, mäßig mit irgendwelchen schlecht bezahlten Internetjobs da bei der ARD betraut. Oder noch schlimmer, Leute, die penetrant genug sind, aber nicht gut genug fürs lineare Programm darauf setzen. Bringt nichts. Das ist ein Sendeweg wie jeder andere. Das braucht Leute, ein komplett neues Berufsbild, Techniker, Nerds. Es braucht Nerds, leider. Es braucht Nerds. Nerds und Nerds sollten anfangen, sich zu rasieren und die Haare kurz zu schneiden, um sich abzugrenzen von den Leuten, die jetzt so tun, als wären sie Nerds, nur weil sie ein Jahr im Silicon Valley waren. Bam.
Sagt Jan Böhmermann. Danke.
Ciao.
Was mit Medien ist hier? Was mit Future of Zukunftshype, Trend, Mobile, App, Schnickschnack, Galore, Medien?
Herr Peller, ja. Du scheinst da jetzt ja richtig euphorisch zu sein.
Das bin ich auch.
Ja, wie kommt's?
Aufbruchstimmung, ja. Ich habe nämlich nochmal über die Medientage München nachgedacht, über die wir ja in der letzten Woche hier bei uns berichtet haben. Und da ist mir irgendwie bewusst geworden, dass es bei Was mit Medien geradezu ja unsere Pflicht ist, eigentlich Optimismus in Sachen Medien zu verbreiten.
Mhm.
Ja. Ja. Und ich habe mir am Wochenende auch nochmal angeschaut, was so unter dem Hashtag ONA13 alles so stand.
Das ist cool. ONA 13, also das war, glaube ich, doch ein Kongress, der letzte Woche stattgefunden hat, auch noch mit bis zum Wochenende in Atlanta von der ONA, der Online News Association. Also quasi Online-Nachrichtenjournalisten in den USA, die sich dort getroffen haben. Fand ich auch sehr spannend.
Eine sehr zutreffend korrekte Beschreibung dieser Tagung. Und ich habe da drei Dinge eigentlich sozusagen aus meiner Twitter-Hashtag-Lektüre mitgenommen. Erstens, bei diesen ganzen trendigen Top-10-Listen, die es ja quasi im Internetjournalismus überall gibt, da sollte man gar nicht unbedingt künstlich immer die 10 Punkte versuchen aufzufüllen, wenn es nichts mehr zu sagen gibt. Dann kann man auch ruhig mal bei Punkt 8 schon Stopp machen und sagen, Mut zur Lücke. Zweitens habe ich auch noch was mitgenommen, so ein Gefühl von Mitleid. Ja, Online-Journalisten, die tun mir nämlich leid, die haben jetzt eigentlich in den letzten Jahren irgendwie es doch gerade mal so geschafft, so einen Weg zu finden, Nachrichtenjournalismus im Web ja irgendwie doch einigermaßen attraktiv zu machen. Ja, und jetzt müssen die sich schon wieder umgewöhnen, weil die Nutzung durch mobile Geräte den Nachrichtenkonsum eigentlich ganz vieler Menschen schon wieder radikal verändert. Ja, und drittens, ich beende hiermit die Liste schon mal eher. Also ja. Naja, zwei Punkte.
Aber deinen zweiten Punkt finde ich interessant. Mhm. Lass uns das gerne mal vertiefen, denn insgesamt finde ich, selbst wenn man jetzt nur die Tweets von der ONA 13 gelesen hat, dann hat man auch so einen Hauch von Aufbruchsstimmung mitbekommen, der anscheinend auch dann dich erfasst hat. Wie muss es da wohl erst vor Ort gewesen sein?
Tja, ich denke, das kann uns Ulrike Langer sagen. Die Medienjournalistin bloggt unter medialdigital.de, lebt in Seattle und ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend oder besser guten Morgen, Ulrike.
Guten Morgen, guten Abend, Daniel und Herr Pähler.
Während die meisten ja, Journalismuskongresse in Deutschland ja irgendwie meistens doch irgendwie ertrocken sind, da ist das ja bei der ONA anders. Oder täuscht uns da der Eindruck, den wir über Twitter so mitbekommen haben?
Nee, das täuscht überhaupt nicht. Und der Eindruck, den ihr über Twitter mitbekommen habt, hängt hoffentlich auch zu einem Teil an mir, denn ich habe da getwittert, was das Zeug hält. Ich fand das Ganze derartig inspirierend und konstruktiv und in die Zukunft schauen. Also es war vollkommen begeisternd. Das Interessante war, ich hatte auf meinem Tweetdeck zwei Spalten gleichzeitig offen, weil die Veranstaltung lief parallel zu den Medientagen München teilweise. Medientage München plätscherte so durch und ohne da gewesen zu sein, setzte sich bei mir die Erkenntnis fest, die Haupterkenntnis der Medientage ist, das Internet geht nicht mehr weg. Und,
ach so.
ONA 13, das raste nur so durch, aber das wussten natürlich die Veranstalter, weil da twittern alle. Das sind 700 Journalisten und jeder hat auf seiner Karte mit dem Namensschild auch seinen Twitter-Hashtag. Und ich habe mal so geguckt, ich habe niemanden gesehen, der kein Twitter-Hashtag unter dem Namen stehen hatte. Das heißt, da wird unglaublich viel getwittert. Das ist für Außenstehende natürlich auch dann sehr unübersichtlich. Es gab also schon im Programmheft ausgedruckt ganz viele Unterhashtags, unter denen man sich organisieren kann. Und ich bin immer noch dabei, die Veranstaltung nachzubereiten über die Twitter-Suche. Ich suche das über die Hashtags. Weil ich konnte natürlich auch nur einen Teil besuchen.
Dann zeig uns doch mal sozusagen deine Lieblings-Hashtags. Also was waren so die Trends, die dich an den vergangenen Tagen dort besonders begeistert haben?
Also ich habe besucht eine Lunch-Keynote von Nate Silver. Das ist der Statistiker, der bis vor kurzem bei der New York Times gebloggt hat. Sein Blog heißt 538. Er geht jetzt zum Sportsender ESPN und kehrt damit praktisch zu seinen Wurzeln zurück, weil aus der Baseball-Statistik kommt er. Und der hat Journalisten eingebläut, was sind so die acht, auch er ist nicht auf 10 gekommen, was sind so die 8 Grundprinzipien der Statistik, die Journalisten immer wieder falsch machen, die eigentlich ganz einfach einzuhalten sind. Also er meinte, Journalisten müssen empirischer denken. Und er hat einfach eine halbe Stunde lang eine sehr mitreißende Keynote gehalten. Auch da ist mir wieder aufgefallen, wie inspirierend das ist, wenn Keynotes nicht von Branchengrößen gehalten werden, sondern von Leuten, die so ein bisschen vom Rand kommen und frischen Wind aus Nachbarbranchen hineinbringen. Also eher in dem Fall aus der Statistik. Ein anderer toller Vortrag mit Demonstration war der von Matt Waite. Er leitet in Nebraska, an der Universität von Nebraska, das Drone Journalism Lab, also Journalismus, der über das Werkzeug unbemannter Flugobjekte ermöglicht wird. Das eigentlich Interessante war nicht so sehr die Drohne, die er vorgeführt hat. Das habe ich übrigens spontan mitgefilmt, das kann man auf meinem Blog sich anschauen. sondern das, was er am Rande erzählt hat, während die Drohne auflud. Er sagt also, in USA zumindest wird im nächsten Jahr es richtig losgehen mit Drone Journalism, weil da wird es eine Gesetzesänderung geben, dass kommerzielle Unternehmen und damit dann auch Journalisten von Nachrichtenorganisationen Drohnen erstmals benutzen dürfen. Was im Moment noch geschieht, ist illegal, weil nur Amateure, nur Hobbyleute dürfen überhaupt Drohnen fliegen lassen.
Für alle, die sich jetzt fragen, Drone Journalism, was ist jetzt daran eigentlich so wirklich das Besondere? Ist das nicht nur für Paparazzi eine neue Möglichkeit, Starfotos zu machen? Das kann es ja nicht sein, sondern da verbindet sich ja schon die Hoffnung mit, auch qualitativ journalistisch mehr damit zu machen.
Ja, also Paparazzi ist natürlich dann direkt so eine Spielart, die sich dann auch direkt dieser neuen Technik bemächtigt. Aber interessanter ist eigentlich, im besten Sinne des Wortes in Gegenden zu filmen, wo man sonst nicht reinkommt oder nur schwer reinkommt. Das sind Krisengebiete, aber das sind zum Beispiel auch geologische Krisengebiete. Eines der Experimente, bevor sie Matt Waite auf die Schliche gekommen sind und es ihm verboten haben zu filmen, ist, dass er das Austrocknen eines Flussbetts, eines breiten Flussbretts dokumentiert hat, indem man einfach die Drohne mal den Fluss abfliegen lässt. Solche Sachen sind möglich. Oder in Wüstengegenden oder auch radioaktiv verstrahlte Gegenden. Also Drohnen können gefahrlos Fukushima dokumentieren im Sinne des Journalismus.
Das Drohnen so als Transparenzwerkzeug, das klingt spannend. Ich habe mir auch so die Frage gestellt, dass sich ja eigentlich der Online-Journalismus immer weiter verändern muss, weil einfach auch die Nutzungsgewohnheiten, wie online benutzt wird, anders ist. Und du hast auch einen Workshop zum Thema besucht, wenn ich das auf Twitter richtig verfolgt habe, ein Thema aufbereiten, aber nicht in einem Artikel. Wie funktioniert denn das? Also ist das einfach nur eine Bilderklickstrecke? Wahrscheinlich steckt da was anderes hinter, ne?
Ja, das war das Gegenteil eines Vortrags. Also wir waren ungefähr 150 Leute in dem Raum und kriegten außer der Begrüßung nichts von den Leuten vorne auf dem Panel gesagt, sondern wir kriegten verschiedene inhaltliche Aufgaben gestellt und mussten überlegen, wie bereiten wir das so auf, dass es die Nutzer interessiert. Also ich war in Gruppe 2. Gruppe 2 hatte die Aufgabe, in unserer Stadt sind die Zeitungsleser sehr desillusioniert von der Politik. Also sie glauben, was auch immer Politiker beschließen, am Ende kommt sowieso nichts dabei heraus, was uns nützt. Und das Wählen ist auch sinnlos. Also eine sehr, sehr große Politikfrustriertheit. Wie können wir das durch unsere Art des journalistischen Herangehens ändern? Offenbar nicht so, wie wir es bisher immer machen, nämlich Artikel zu schreiben. Also wir haben eine mobile App entworfen, mit der man, natürlich nur in Grundzügen, wir haben die nicht programmiert in der halben Stunde, aber wir haben also eine App entworfen, in der Nutzer politische Eingaben machen können an Ort und Stelle, dort, wo ihnen was gegen den Strich geht. Also das kann von einem Schlagloch sein, bis hin zu, ich warte hier an der Bushaltestelle seit anderthalb Stunden, aber der es kommen keine Busse, was ist eigentlich mit dem Verkehrswegesystem los, bis hin zu an dieser Stelle sind ganz viele Obdachlose zum Beispiel. Wie können die eigentlich, die haben auch Handys, wie können die Eingaben machen? Die lesen garantiert nicht die Zeitung, aber die haben auch Vorstellungen an Lokalpolitiker. So solche Dinge, das war sehr, sehr involvierend.
Was ja auch mal so spannend ist eigentlich, was ja nicht während der Programmpunkte, sondern nebenbei passiert in den ganzen Kollegengesprächen, die man dort führen kann. Was waren da so ein Tenor? Gab es da irgendwie so ein aktuelles Thema, was alle beschäftigt hat, was alle fasziniert hat oder irgendwie besondere Sorgen, die sich breit gemacht haben? Oder waren die Journalisten dort von einem Tool besonders fasziniert, was sie jetzt unbedingt einsetzen wollen? Was ist da so in den Pausengesprächen passiert?
Naja, der Trend, alles wandert zu Mobile, so, den ihr eben ja auch schon gesagt habt, der ist völlig richtig. Allerdings die Grundhaltung, die ich so gespürt habe, ist nicht Hilfe, jetzt müssen wir uns schon wieder umstellen, weil die Journalisten vor Ort bei der ONA 13, die haben nicht das Gefühl, dass sie sich gerade erst umgestellt haben. Das sind Leute, die arbeiten zum Teil seit 10 Jahren schon in Online. Und die freuen sich auf Mobile, weil es natürlich auch teilweise ihrer eigenen Nutzung auch nahe kommt. Was ich leider verpasst habe, ist David Cohn. Das ist der Gründer der Crowdfunding-Plattform Spotters, der mittlerweile der Chefredakteur von Circa ist, einer App, die ja ausschließlich sich mit Aufbereitung von Nachrichten auf dem Handy befasst und auch den Artikel komplett auseinander nimmt. Der war auch da, das war bestimmt auch sehr spannend. Und dann kümmert sich die Owner 13 sehr stark um den Nachwuchs. Journalisten, Studenten bereiten die ganze Veranstaltung auf, twittern live, sind als Volunteers überall zu sehen. Und bei denen merke ich auch, teilweise sind die frustrierter als die etwas Älteren, weil sie das Gefühl haben, sie kommen genau zu einer Zeit in den Journalismus, wo die guten Zeiten gerade vorbei sind und die besten Jobs sind längst verteilt und gute kommen nicht mehr nach. Aber die meisten Journalisten freuen sich darauf, dass sie als Digital Natives einen großen technologischen Vorsprung haben gegen denjenigen, die das alles erst mühsam umlernen müssen. Das spielt so in die Richtung, was Jan Böhmermann ja vorhin auch gesagt hat. Und eine Sache will ich noch einfügen, das war auch am Rande. Am Abend gab es eine Party in einem Makerspace. Also das ist die Makerszene, die aus die Dinge bastelt, digitalisiert und aus Schrott große Konstrukte baut und 3D-Drucker. Also ich habe zum ersten Mal einen 3D-Drucker ausprobiert auf dieser Veranstaltung.
Hast du gedruckt?
Etwas, was ich konnte selbst nicht identifizieren, was es am Ende war. Das braucht etwas Übung. Und ich habe eine Google-Brille, eine Google Glass angezogen.
Das und? Durfte man. Also ja, ich fand es nett eigentlich. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, wenn ich demnächst mal so Radio-Interviews aufzeichne, dann parallel auch die Person zu filmen, dass das sehr angenehm ist. Dass man da nicht noch extra was aufstellen muss.
Ich war völlig verblüfft, wie leicht das Ding ist. Man könnte also gut eigentlich noch ein Gegengewicht auf der anderen Seite in Form eines etwas leistungsfähigeren Akkus unterbringen. Hm. Und dann auch, wie wenig das Gesichtsfeld davon beeinträchtigt wird. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, mit so einem Ding durch die Gegend zu laufen.
Und wie ist es aus der anderen Perspektive, wenn du jemandem gegenüberstehst? Das hast du ja wahrscheinlich dann auch erlebt, der Google Glass trägt. Ist das komisch, wie ja manche immer irgendwie meinen?
Nee, also es ist nicht komischer, als wenn jemand sein iPhone zückt und mich damit filmt. Eigentlich im Gegenteil. Derjenige, der mich filmt, den kann ich dabei auch noch in die Augen schauen. Das ist viel angenehmer, als wenn mich jemand filmt. Und ich habe aber nur dessen Smartphone quer vor den Augen zu sehen.
Gerade, ich glaube, das war doch sogar in der letzten Woche, ist ja noch eine interessante News rausgekommen, nämlich dass Glenn Greenwald vom Guardian weggeht, um bei einer ganz frischen journalistischen Unternehmung vom eBay-Gründer dabei zu sein. War das auch Thema?
Das war auch Thema, aber keine wusste nichts Genaues. Insofern ging man da auch nicht so richtig in die Details. Es wurde angesprochen, aber ich kann auch nicht mehr sagen als das, was ihr auch schon wisst.
Was können denn deutsche Medienkonferenzveranstalter von der ONA mitnehmen?
Naja, also, Hashtags ins Programmheft drucken.
Hashtags drucken, mehr Leute von außen einladen und die nicht nur an irgendwelche kleinen Räume zu einer unattraktiven Zeit setzen, sondern wirklich auch die großen Keynotes halten lassen. Also was wäre denn, wenn zum Beispiel mal die Medientage München auf ihre doch unsäglich langweilige, vorhersehbare Elefantenrunde verzichten würde und sich stattdessen Leute holen würden, die wirklich aufrütteln und die Medienbranche auch was Neues erzählen. Denn Medienveranstaltungen, wo nur Journalisten und nur Medienmanager sind, die schmoren doch im eigenen Saft.
Sagt Ulrike Langer von Medial Digital. Oder möchtest du noch einen Satz hinzufügen?
Naja, ich wollte noch sagen, also die Republika und DLD München, also Digital Life Design von Burda, die gehen ja in die Richtung, haben nur teilweise sehr wenig mit Journalismus zu tun. Also ein Mittelding zwischen völlig crazy und Journalismus inspirieren. Also das könnte deutschen Kongressen gut tun.
Herr Perler, wir überlegen uns da was im nächsten Jahr, ja?
Okay, machen wir.
Das ist doch mal eine Challenge. Danke Ulrike, schönen Gruß nach Seattle.
Tschüss.
Kuckuck, hier ist die Radio Wissen mit Kuckuck. Was mit Medien.
Aha. Ich finde es eine gute Gelegenheit, jetzt nach diesen zwei doch sehr bedeutungsschwangeren Journalismus-Zukunftsinterviews und so mal was zu machen, was irgendwie eine niedrigere Flughöhe hat, um bei der Drohne zu bleiben, nämlich unser Aerobic, unser tägliches, hörbares, akustisches Tagesrätsel, yeah, jetzt gleich mal aufzulösen. Aber vielleicht vorab nochmal die Spielregeln, die ihr sozusagen befolgen solltet, wenn ihr heute mitmachen wolltet. Wir suchten nämlich einen Teil, das immer gut geschmiert sein sollte, wenn man das nicht tut, bleibt man an der Strecke. Ja, und mehr Tipps, die gibt es jetzt in der Toncollage, die ihr gleich hört, bestehend aus einem Rezept und einem Geräusch. Und zusammengesetzt ergibt das eben die Sache, die für Antrieb sorgt und die wir suchen.
So, wir brauchen Milch, Butter, Salz, frisch geriebene Muskatnuss, Zitronenschale und natürlich ganz wichtig Hartweizengrieß und ein Ei. Die Milch und Butter aufkochen, mit Salz und Muskat und Zitrone kräftig würzen, den Grieß einrühren, kräftig rühren, bis der Brei sich als Kloß vom Topfboden löst, dann das Ei unterrühren. Und dann mit Hilfe von 2 Teelöffeln, das ist jetzt das Entscheidende, von 2 Teelöffeln, die man ins kalte Wasser getaucht hat, aus der Masse kleine Klöße formen. Dann in einem großen Topf Salzwasser bringt man die Klöße zum Kochen und gart sie bei schwacher Hitze so 5 Minuten lang. Und wenn sie dann an der Oberfläche schwimmen, ist unsere Suppeneinlage fertig.
Klingt es aus, unser heutiges Aerobic.
Was ist die Lösung, Herr Peller?
Ah, die Lösung Nocken waren das Rezept, ja? Mhm. Die Nocken.
Hätte ich jetzt auch so
bayerisch
drauf.
Und ich mag den nicht. Und die Welle war gesucht, dieses Plätschern mit den Möwen und so. Die Welle zusammengesetzt, die Nockenwelle für alle Autoschrauber unter euch. Das ist irgendwie so ein Antriebsdingen. Hat das einer gewusst?
Ja, ganz viele haben das gewusst.
Okay.
Herr Peller, sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 438.
Man soll ja in den Top 10 bleiben, kann man 8 auch nur bringen. 8.
8 ist heute unsere Zahl,
warte,
da müssen wir ein bisschen
Zahl,
zurückgehen.
Ja. Mhm.
Und das ist, hat gewusst, richtig, hier steht Nockenwelle drin, Olaf Gursche hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, das ist doch super.
Vielleicht kriegt er in seinem Überraschungspaket auch eine neue Nockenwelle.
Ja, vielleicht packen wieder, man weiß es nicht. Oder was er anziehen
kann.
Ich finde
ja auch Schillernocken gut, aber das ist was anderes, ne?
Falls er mal seine Nockenwelle wechseln muss, da braucht man ja mal Wechselkleidung oder so.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Mit Daniel Fiene und Herrn Pähler. Den Machern von Was mit Medien.
Herzlich willkommen hier bei Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
Ja, da schließe ich mich an. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, ausnahmsweise mal.
Aber ein paar Hashtags sozusagen.
Ja, zum Beispiel hier im Bling Bling Bischof.
Überdrehte Hexenjagd hätte ich noch.
Oder Protzbauten.
Strafanzeige aus Hamburg.
Die Flucht zum Papst.
Deutschland tritt aus der Kirche aus.
Das sind ja nur einige Schlagworte, die aktuell durch den Raum geistern. Es geht natürlich um den Limburger Bischof Thebats van Elst und um die Kostenexplosion rund um die Bauarbeiten an seinem Amtssitz und ja auch dem damit verbundenen Aufruhr in der Öffentlichkeit und vor allem in den Medien. Einige Gläubige, die sehen ja sogar das Ganze als eine Kampagne in den Medien. Das hat zum Beispiel der deutsche Kurienerzbischof Gerhard Ludwig Müller bei einer Messe in Rom gesagt. Die Vorwürfe gegen den Bischof in Limburg seien eine Erfindung von Journalisten.
Und ganz interessant ist auch, was dazu der emeritierte Betriebswirtschaftslehrer Professor Hubert Gindert sagte, nämlich am 11. Oktober vor fast 2 Wochen, also schon im Deutschlandfunk-Interview mit Christoph Heinemann. Gindert ist Sprecher des Forums Deutscher Katholiken. Das ist ein Zusammenschluss Papst und kirchentreuer Katholiken. Und so hörte sich das dann an.
Sie bringen eine Reihe von Fragen, wo ich mich jetzt endlich frage, was ist eigentlich der Hintergrund, warum also scheinbar die Medien so penetrant wollen, dass der Bischof weg muss. Sie wollen das seit Monaten.
Vielleicht wollen es die Gläubigen
Monaten.
Ja auch.
Ja, was ist der eigentliche Grund, dass der Bischof weg muss?
Ja, zum Beispiel ein etwas überzogener Bau und ein mögliches Strafverfahren, ein Strafbefehl,
also,
dem er sich jetzt aussehen
muss. Das ist doch den
Medien
völlig wurscht.
Tja, so klang das im Deutschlandfunk.
Tja. Welche Rolle spielen also die Medien in diesem bischöflichen Skandal? Das klären wir jetzt. Und Daniel hat dazu vor der Sendung mit einer Journalistin gesprochen, die mittlerweile für die evangelische Kirche arbeitet.
Über die Rolle der Medien im Skandal um den Limburger Bischof sprechen wir jetzt mit der Theologin Petra Bahr. Sie ist Kulturbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche und jetzt bei Was mit Medien. Guten Tag, Frau Bahr.
Guten Tag.
Der Papst hat Theberts von Eltz jetzt eine Auszeit verordnet. Was meinen Sie, welche Beweggründe haben ihn dazu bewogen, damit der Bischof jetzt erstmal stärker zu sich selbst finden kann? Oder ging es auch darum, ein bisschen Zeit zu gewinnen, damit die Medien jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen Ruhe finden und sich einem anderen Thema wieder zuwenden?
Also was im Kopf eines Papstes vor sich geht, kann ich als Protestantin relativ schwer beurteilen, aber es ist natürlich ein sibyllinisches Urteil, was in Richtung Limburg versucht, Ruhe zu stiften und gleichzeitig auch die Kräfte zu beruhigen, die Sorge haben, dass ein Bischof vor der Zeit, also bevor es irgendwelche Kommissionen gab, die getagt haben, wenn man so will, durch die Medien und die aufgebrachten Gläubigen gerichtet wird.
Fanden Sie die Berichterstattung rund um den Finanzskandal und auch rund um den Strafbefehl der Hamburger Staatsanwaltschaft gegen den Bischof überzogen?
Wie immer ist es ja so, dass die Medien erst als aufklärende Instanz auftreten. Das ist, glaube ich, auch das große Verdienst diesmal wieder gewesen, dass die Medien die Aufgabe übernehmen, die eigentlich innerhalb des Bistums Limburgs andere hätten übernehmen müssen, aber offensichtlich auch gar nicht durften. Das ist das Erste. Es ist die aufklärerische Funktion, aber man kann an dieser Geschichte rund um Limburg ganz wunderbar sehen, wie so eine Skandalisierungsmaschine anläuft. Also am Anfang berichten ein paar Experten unter den Journalisten sehr akribisch und das interessiert im Grunde keinen. Und nach einigen Wochen läuft es dann innerhalb kürzester Zeit zu Hochtouren auf und der Boulevard, aber auch andere große Medien sind erst dann seitenweise oder auch im Fernsehen eingestiegen, als man die Bilder eines hektisch aus dem Handy gefilmten, wechselnden Gesichtes sah, also in dem Moment, wo man diesen Skandal wirklich personalisieren konnte. Und ab da kriegt, finde ich jedenfalls, die Berichterstattung bisweilen auch in sehr seriösen Medien etwas mir Unheimliches, weil daraus schnell so etwas wie eine Menschenjagd wird und man manchmal den Eindruck hat, dass auch Journalistinnen und Journalisten so von einem Ehrgeiz getrieben werden. Jetzt gucken wir mal, wie lange er sich noch im Amt hält.
Sie haben ja auch schon an anderer Stelle gesagt, dass Sie in den Qualitätsmedien so eine obsessive Schadenfreude festgestellt haben. Was glauben Sie, woher kommt das? Warum haben die sich dazu hinreißen lassen?
Gibt es natürlich objektive Tatbestände, über die man sich in der Tat richtig aufregen kann und auch unbedingt muss. Und ich glaube, dass es schon immer relativ explosiv wird, wenn Gott und Geld zusammenkommen. Da gehen ganz bestimmte Reflexe los. Es gibt aber auch so einen leicht antiklerikalen Unterton, der jetzt endlich einen Beleg findet, wenn man so will, ein Gesicht, man könnte fast auch sagen, eine Fratze, in die man dann alles Unbehagen an der katholischen Kirche hineinprojizieren kann. Möglicherweise auch die eigenen Erfahrungen, die man an anderer Stelle gesammelt hat. Und dieser Furor auch im Ton, der hat bisweilen schon etwas Grenzüberschreitendes oder Grenzwertiges, finde ich. Das kann man allerdings bei anderen Skandalen ja auch beobachten. Also rund um den Fall des Bundespräsidenten Christian Wulff gab es ja ähnliche Phänomene, wobei ich unheimlicher eigentlich finde, dass die Medien bisweilen so Nullbotschaften produzieren. Also es gab dann zum Beispiel solche Live-Schalten nach Rom, wo Fernsehjournalistinnen vor einem leergefegten römischen Platz standen und ganz hektisch signalisierten, jetzt käme bald irgendeine ganz wichtige Nachricht aus dem Vatikan, aber die Bilder sprachen genau dagegen, nämlich die versprachen überhaupt keine Nachricht, das war einfach Ruhe. Oder denken Sie daran, dass es auch Spezialsendungen gab im Fernsehen von der Art, die man normalerweise bei Tsunamis, bei großen Katastrophen oder bei Bundestagswahlen hat. Und da frage ich mich dann schon, in welchem Verhältnis steht das eigentlich?
Das ist ein interessanter Vergleich, den Sie gerade gezogen haben, dass der mediale Betrieb vielleicht dann auch mit der, ich sag jetzt mal, mit dem Kirchenbetrieb anscheinend nicht so zusammengepasst haben. Wenn man das vielleicht mal vergleicht, wenn es um Aufklärung geht und wir uns da mal die Mechanismen zum Beispiel im Wechselspiel zwischen Politik und Medien anschauen. Politiker machen da eine starke Öffentlichkeitsarbeit. Sie treten auch im Zweifel zurück, wenn der Druck zu groß wird. Wenn wir uns jetzt mal anschauen im Wechselspiel Kirche und Medien, da sehen wir diese Mechanismen eher nicht. Passen diese Themen nicht zusammen?
Ich glaube, so kann man das nicht sagen, denn im Fall Margot Kiesmann hat man ja gesehen, dass auch ganz andere Szenarien möglich sind. Also, dass jemand sehr, sehr schnell Verantwortung übernimmt für das Gesamte ihrer Kirche und dann zurücktritt. Kurze Zeit später im Blitzlichtgewitter, weil sie das eben genau vermeiden wollte. Also diese Art von Menschenjagd, aber auch möglicherweise diesen gigantischen Reputationsverlust sämtlicher Christinnen und Christen oder Kirchen in dieser Gesellschaft. Und ich würde schon in der Tat sagen, dass die Art, wie gerade die katholische Kirche in der Öffentlichkeit reagiert bzw. ihre Samtvorhänge zuzieht, zeigt, dass diese Organisation nach ganz eigenen Gesetzen läuft, die bisweilen auch derart monarchisch, vormodern, absolutistisch funktionieren, dass sie mit unseren Transparenzregeln schlicht nicht zusammenpassen. Aber wenn man die Skandalisierungsmaschinen mal vergleicht, auch rund um den Rücktritt von Annette Schavan oder Christian Wulff, dann kann man schon auch Parallelen feststellen. Und die sieht man, finde ich, immer dann, wenn aus der veröffentlichten Meinung reflektierter Journalistinnen und Journalisten dann der anonyme Mob im Internet wird. Und man merkt, und das interessiert mich auch als Seelsorgerin, wie Menschen im Grunde jede Form von Kontenance verlieren und ins Internet Dinge hacken, auch über Religion, über ihre Kirche, aber auch über die Politik übrigens, die sie im Beisein ihrer Kinder niemals laut aussprechen würden.
Welche Rolle sehen Sie denn bei den Online-Medien?
Ich glaube, dass die Frage, wie qualifizierte Partizipation von Lesern und Leserinnen von Online-Medien funktioniert, eine große offene Frage ist. Und es braucht, glaube ich, auch so eine Art Selbstkultivierung der Leser und Leserinnen. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, bisweilen mal darüber zu reden, wieso die Leser und Leserinnen nicht das sprachliche Niveau auch nur ansatzweise erfüllen, das ihnen da vorgelegt wird durch die Journalisten und Journalistinnen. Ich persönlich finde Internetjournalismus deswegen so interessant, weil er schnell ist und weil es Menschen natürlich sehr schnell auch ermöglicht, mit denjenigen, die Bericht erstatten, in ein Gespräch zu gehen. Aber es muss eben auch ein Gespräch sein. Und diese Orte blasierter Häme passen im Grunde nicht dazu. Und möglicherweise ist es so, dass man zwar das technische Know-how schon hat, aber auch diejenigen, die die Medien nutzen, im Grunde jetzt erst vor der Herausforderung stehen, auch eine Form dafür zu finden. Und zwar auch eine Form, in der Diskussionen wirklich weitergetrieben werden, anstatt unterlaufen zu werden durch eine Art von Verunglimpfung von Personen, die auf Schwarz-Weiß-Format gedruckt niemals möglich wäre.
Sie haben ganz am Anfang von unserem Gespräch von Journalisten gesprochen, die sehr akribisch und mit viel Expertise hier auch Aufklärungsarbeit betrieben haben, dass es am Anfang gar nicht so sehr viel Beachtung erfunden hat. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer sich alles an der Berichterstattung beteiligt, glauben Sie, dass die überhaupt genau wissen, worüber sie schreiben oder urteilen, oder sind die da zum Teil einfach nur auf den Zug aufgesprungen?
Na, ich würde Letzteres vermuten. Es gibt natürlich sehr versierte Berichterstatter und Berichterstatterinnen bei großen Tageszeitungen, aber auch in anderen Medien über das Phänomen Religion, aber auch über die Kirchen, die sehr früh sehr, sehr genau auch unterscheiden konnten zwischen den Baukosten und dem Strafantrag, also der Lüge des Bischofs und dem Unmut innerhalb des Bistums, in dem sich ja auch Richtungsstreitigkeiten innerhalb der katholischen Kirche äußerten. Und dann fing es plötzlich an, dass auch Kommentatoren aus der politischen Redaktion, ja sogar aus den Wirtschaftsredaktionen, anfingen, darüber zu schreiben. Und dann verselbstständigte sich das. Interessanterweise wird es dann ja auch immer sehr grundsätzlich. Dann diskutiert man nicht mehr über den Bischof von Limburg, sondern über die Kirchen an sich oder sogar über Geld und die Kirchen. Und da wird es dann bisweilen schon sehr schwarz-weiß. Dann gibt es den Heilsbringer in Rom, das ist dann der Papst mit dem Namen Franziskus, der eben die Kirche zu neuer Armutsbewegung aufruft, und auf der anderen Seite ausgerechnet aus dem protestantischen Deutschland kommend dann der, wenn man so will, verkommene Borgia-Bischof. Das ist für Soap Opera super, aber für die politische Berichterstattung bisweilen doch auch ein bisschen seltsam gewesen.
Aber das ist doch interessant, dass diese ganze Berichterstattung mit Symbolik und mit Bildern funktioniert.
Sie funktioniert natürlich mit Bildern, weil man häufig gar nichts anderes vermitteln kann bei so komplizierten Sachverhalten wie Staatsleistungen, Kirchenmitgliedschaft, Kirchensteuern, Baukosten. Und es ist natürlich auch so, muss man ja sagen, dass wir alle ja auch wunderbare Verschwörungstheorien und Thriller und Filme im Kopf haben, die so ganz wunderbar zu dieser Szene Rom versus Limburg zu passen scheinen. Also unsere Popularkultur hat uns die Bilder im Grunde schon gegeben, bevor es diesen Skandal in Limburg überhaupt gab.
Glauben Sie, dass Thebats von Elst die Aufregung oder die mediale Empörung um seine Person versteht?
Nein, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt, denn das ist natürlich die andere Seite, dass man den Eindruck gewinnen muss, dass da ein Kirchenoberhaupt unter kompletten Realitätsverlust leidet. Und das ist ja auch das, was die Gläubigen so fürchterlich verletzt und weniger aufregt, als auch wirklich ins Tiefste bewegt, dass sie den Eindruck haben, dieser Bischof ist ja nicht der Hirte, dem wir uns anvertrauen können mit unseren existenziellen Problemen, sondern das ist jemand, der als souveräner Herrscher fast schon als religionsästhetisches Phänomen Glamour erzeugt, aber für uns überhaupt gar nicht mehr zugänglich zu sein scheint. Und deswegen gibt es natürlich eine Neigung gewisser Teile der katholischen Kirche, das verschwörungstheoretisch aufzuladen und hinter jedem Winkel aufklärerischer Journalisten im Grunde böse Antiklerikale zu vermuten. Das trifft es natürlich überhaupt nicht.
Sagt Petra Bahr, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe mir mal in der Zwischenzeit, Herr Pähler, die ganzen sozialen Netzwerke haben wir mal die Frage gepostet, auch bei unserem Die Radio Wissen Account zum Beispiel, ob ihr fandet, dass die Berichterstattung übertrieben war. Und auf Facebook ist da wirklich eine Riesendiskussion entbrannt. Ich bin überrascht, dass viele sagen, ja, bis die Medien haben schon übertrieben. Ne? Also auch einige sagen, nee, da kann man nicht genug den Finger in die Wunde legen. Aber da bin ich echt überrascht, doch wie kontrovers das gesehen wird. Also sehr spannend. Und,
aber was ist denn die Hauptbegründung? Also sozusagen für den Vorwurf, die Medien haben übertrieben.
Hier ein Beispiel war zum Beispiel von VH, hat ein bisschen was von bunte Berichterstattung gehabt. Christoph Dennemoser schreibt definitiv, auch wenn dieses Verhalten verwerflich ist, muss man doch nicht dermaßen auf dem Fall herumreiten. Das sind so diese Beispiele. Aber auch super viel natürlich Sachen wie, dass die Kirche von ihrem hohen Sockel geholt werden soll. Das schreibt zum Beispiel Julia Forkefeld.
Ich finde das ein ganz schwieriges Thema, weil man natürlich bei diesem Kirchenthema immer sofort mit dem moralischen Zeigefinger argumentieren kann. Irgendwie auch zu Recht. Vielleicht ist es auch einfach so ein Massenphänomen. Irgendwann, wenn so ein Punkt erreicht ist, dass jeder draufhaut und jeder sich traut, einen Witz zu machen über einen Bischof, der ja erstmal sozusagen auch in der, ich sag mal, Sozialisation unserer Gesellschaft ein sehr hohes Ansehen genießt, dann ist vielleicht irgendwie einfach irgendwann sozusagen der Damm gebrochen und dann gibt es auch kein Halten mehr. Das ist so, ich glaube, ein echtes Massenphänomen an der Stelle. Und ich möchte mal mich fragen, ob diejenigen, die anfänglich vielleicht schon durch ihre journalistische Arbeit diesen ganzen Skandal überhaupt ans Licht gebracht haben, ob die das überhaupt sozusagen bezwecken wollten mit ihrem aufklärerischen Tun. Aber gut, das kann man jetzt wohl nicht mehr zurückdrehen.
Das stimmt. Wenn ihr ein bisschen mitdiskutieren wollt, geht zum Beispiel auf facebook.com/dwissen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ich bin jetzt ein bisschen traurig nach dem Lied, Herr Pähler.
Ja, ist es ein trauriges Lied gewesen?
Ich weiß nicht.
Von wem war das?
Aber das ist schwierig auszusprechen. Moment, oh, jetzt ist es. Ich kann es ja nicht mal sagen. Ach, da oben ist es. Alligator mit dem Trauerfeierlied.
Dem Trauerfeierlied. Ja, Trauerfeier ist auch angesagt für dich jetzt gleich bei
für
unserem
dich,
tollen
Herr Pähler. Du bist im Rückstand.
Ja. Ich bin im Rückstand.
Es steht ja gerade, glaube ich, 3-2 für mich an dieser Stelle. Das ist sehr selten, dass du
genießt den Moment, Daniel.
Fang doch mal an mit deiner ersten Frage.
Ja, meine erste Frage ist eine Frage, die bezieht sich, ich sag mal, auf eine Familie. Es hat sich nämlich ein deutscher Politiker in diesen Tagen hinreißen gelassen, etwas zur Intaktheit einer Medienfamilie in Deutschland zu sagen.
Aha.
Und zwar?
Wer hat das gesagt?
Ein deutscher Politiker.
Ja.
Und ich möchte von dir wissen, über welche Familie er gesprochen hat.
Über die Neven Dumonts?
Das ist korrekt.
Juhu!
Und wer hat's gesagt? Das musst du auch sagen.
Was?
Du musst zwei Sachen sagen.
Um Medienpolitiker?
Ja. Nein, kein Medienpolitiker.
Achso, Politiker. Das war...
Ich sage dir mal, ich gebe dir das Parteibuch.
Ja.
SPD.
Thomas Oppermann.
Nein.
Dann weiß ich es nicht.
Klaus Wowereit.
Klaus Wowereit. Natürlich.
Der hat nämlich gesagt, Zitat, wenn ein Verleger so in Interviews verkündet, erstmal lieber in Immobilien zu investieren und irgendwann vielleicht mal wieder in eine Zeitung, dann ist in dieser Familie etwas schiefgelaufen. Und natürlich war damit gemeint Konstantin Neven Dumont.
Okay. Meine erste Frage an dich ist, kriege ich jetzt eigentlich einen Punkt oder nicht? Oder einen halben?
Ja, du kriegst einen Punkt.
Oh, cool. Dankeschön, Herr Päder.
Bitte, so, bitte. Ich bin heute großzügig.
Warst du schon beim Kiosk?
Heute?
Ja.
Nein. Gestern zuletzt.
Neuer Asterix ist erschienen. Asterix,
der war gestern auch schon da, ne?
Bei den Pikten.
Ja.
2009 gab es ja die letzte Ausgabe. Der wievielte Asterix-Band ist denn das jetzt, Herr Päder?
Oh,
du darfst vier daneben liegen.
Ich darf vier daneben liegen? Dann sage ich, es ist der 48.
Ah, oh, es wäre der 35. gewesen. So viele dann doch
erst?
Nicht. Ja.
So, nächste Frage. Habe ich früher von dir. Gern gelesen.
Ich auch.
Weißt du noch, welcher Asterix das war, wo die da durch die Wüste getingelt sind? Und da sind immer die verschiedenen Kriegersterne gekommen, die auf die geschossen haben?
Herr Päder, wir haben nicht so viel Zeit.
Okay.
Und du willst auch noch aufholen.
Ja, wir sprachen ja gerade schon über sozusagen die Pausierung des Bischofs von Limburg.
Ja.
Es gibt noch eine, nicht minder schillernde Persönlichkeit in der deutschen Medienlandschaft, die jetzt erstmal...
Inka Bause.
Ja.
Macht Pause. ZDF hat ihre Sendung abgesetzt.
Genau.
Und zu dieser Sendung keinen Brennpunkt gesendet. Ein Brennpunkt läuft ja auch eher in der ARD. Und Stefan Niggemeier hat heute geblockt, dass die Chefredakteure der ARD sich dafür ausgesprochen haben, dass es heute ein Brennpunkt zum Handy von Angela Merkel gibt.
Ja.
Aber der Programmdirektor des Ersten, Volker Herres, habe das verhindert,
genau.
Weil er Angst hat, dass sein Quiz dort, was damit Kai Pflaume, glaube ich, ausgestrahlt wird, dann schlechte Quoten hat.
Ja, und? Was ist jetzt die Frage?
Wie viel, der wievielte Brennpunkt wäre das in diesem Jahr gewesen?
In diesem Jahr?
In diesem Jahr. Du darfst, sag ich mal, 8 daneben liegen.
Was ist denn dieses Jahr alles so passiert?
Viel.
Neuer Papst.
Ja. Merkel hatte Mithörer auf ihrem Handy. Aber
ich würde sagen 15.
15? Was ist 15 plus 7?
22.
Mhm. 24 wären es gewesen. 24 Brennpunkte, 11 allein beim Hochwasser.
Das ist einer.
Nee.
Ah ja, das Hochwasser.
Ja.
Habe ich vergessen.
Ja, ja. Nächste Frage.
Habe ich noch eine Frage?
Nee,
achso, doch, ja. Ich fand es ganz spannend, dass jemand, auch Medienschaffende, der im sich durchaus ja auch, obwohl man das vielleicht gar nicht so glaubt, sehr digital tummelt seit einigen Jahren, hat gesagt, wir brauchen eigentlich sowas im digitalen Europa, so wie Airbus. So eine gesamteuropäisches Projekt, was das ganze Thema voranbringt, die digitalen Medien in Europa. Wer hat es gesagt?
Weiß ich nicht.
Hubert Burda.
Hubert Burda.
Ja, er hat nämlich gesagt, bringen wir die europäische Idee in die digitale Welt.
Ah, so. Mhm. Meine letzte Frage an dich ist, ich lese die 10 Namen vor. Mats Hummels, Manuel Möglich, Til Schweiger, Jan Böhmermann, Johannes Strate, Platz 5, Michael Fassbender, Platz 4, Mario Götze, 3, Crow, 2, Joko Winterscheid und 1, Matthias Schweighöfer. Was für eine Liste ist das? Welche Top-Liste?
Das ist die Liste der beliebtesten, sexiest Männer in Deutschland.
Fast.
Warum war ich da nicht drauf?
Die 100 Typen zum Kuscheln hat eine Webseite ausgeführt.
Das waren nur 10.
Ja, ich wollte jetzt den Rahmen nicht sprengen.
Ach so.
Aber
ist das nicht das Gleiche für viele?
Das ist das Gleiche. Also du kriegst einen Punkt.
Okay, cool.
Rate mal, wer auf Platz 53 ist.
Konstantin neben Dumont?
Nee.
Oder Hubert Burda?
Nee.
Wer denn? Ah, ich weiß.
Ja?
Cernot Jobatai.
Nein.
Boris Becker?
Nee.
Herr Pähler?
Nein.
Dann weiß ich es nicht.
Du sprichst mit mir gerade.
Du bist auf Platz 53?
Ja, verrückt, oder?
Nein!
Und beim Platz Nummer, bei unter Journalisten beim Ranking, beim Top 20 Journalisten sogar auf Platz 10.
Aber ich finde es cooler. Vor wem bist du da?
Elton ist hinter mir. Also direkt hinter mir ist Christian Ulm. Herr Päder, wir müssen raus hier.
Ey, das ist ja fantastisch, Daniel. Du bist ein richtiger Kuscheljournalist.
Ja.
Cool!
Das
passt
jeder.
In unsere kleine Kuschel-was mit Medienshow.
Ja, so, wir müssen deswegen jetzt auch uns verabschieden.
Ja,
und sagen,
schade, es wird gerade kuschelig.
Es wird gerade kuschelig.
Ja.
Wir gehen jetzt noch eine Runde kuscheln.
Okay.
Und nächste Woche sind wir dann wieder mit
haben
harten Fakten dabei.
Okay.
Unter anderem wird das Radio nächste Woche 90. Und da laden wir ganz punkrockmäßig Spotify ein. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.